Mission oder Vision for Mission, je nachdem Englisch oder Deutsch, ganz egal wie. So lautet das Motto, das Thema, die Überschrift für diese ganze Allianz-Gebetswoche, nicht nur hier bei uns, sondern das ist wirklich weltweit. Und eine Woche, in der Christen aus ganz unterschiedlichen Denominationen sich versammeln, um miteinander zu beten. Und es ist eben keine Gemeinde, keine Pastoren, keine hauptamtlichen Veranstaltung. Und schon gar nicht sind die Pastoren dafür zuständig, sondern das geht darum, dass sich Christen zum Gebet treffen, weil sie das wollen, nicht weil irgendeine Gemeinde das beschließt. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen unserer Stadt, unserer Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus für unser Land, für unsere Politiker und. Und das heißt, jeder Einzelne von uns ist gefragt, wie weit nehmen wir das ernst? Nicht nur in der Allianz-Gebetswoche, das wäre fast so wie eine Muttertagswoche, wo man sagt, einmal im Jahr denken wir an unsere Mütter und am Rest müssen sie funktionieren. Ich hoffe nicht. Wir Christen sind gefragt. Gott lädt ein und genau das soll es sein. Vision für Mission. Aber was meinen wir, wenn wir von Mission reden? Katja hat ja schon ein paar Sachen genannt. Nur, wer in Gottesdienst kommt, der setzt sich aus. Und einfach nur rumsitzen und warten, was da von vorne kommt. Leute, Irrtum, falsch. Also, Mission, ich brauche mal eure Hilfe. Und jetzt nicht nur bitte richtige Antworten, was auch immer das heißen mag. Mission, was sind so die ersten unreflektierten Gedanken? Losgehen. Alles viel zu fromm. Bitte, da hörte ich was. Genau, also mal ganz simpel. Wenn jemand sagt, ich habe eine Mission. Nee, schon wieder zu fromm. Ihr seid mir echt frommes Volk, echt. Es geht erstmal darum, jemand sagt, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Mission. Das kann also im Alltag irgendwo sein, ich habe die Mission, ich muss, was weiß ich, an Mann, an die Frau bringen. Das ist meine Mission. Das heißt noch gar nichts Frommes. Wir sind immer gleich so, wir haben schon unsere christliche Brille aufgesetzt und jetzt muss alles richtig kommen. Nie. So, jetzt vielleicht hab ich euch so ein bisschen rausgekitzelt. So, nochmal. Was mich antreibt, genau. Ich sage ja nicht, dass das andere alles falsch ist. Nicht, dass ihr jetzt sagt, also unser Pastor ist gegen. Ne? Okay. Idee weitergeben. Ich kürze das mal ab. Ein Ziel haben. Leidenschaft. Ich bin froh, dass ihr nicht Afrika gesagt habt oder Asien oder so in der Richtung. Aber behalten wir das Ganze mal mit im Hinterkopf, ja? Weil ich hatte schon Sorge und genau das ist passiert, dass wir in so eine Spurrinne reinkommen. Sagen Mission, rein und dann sind wir da mittendrin und dann bleibt es einfach dabei. Eben genau nicht. Im Begleitheft zur Allianz Gebetswoche, liegt übrigens draußen auch aus, werden uns einige vielleicht durchaus auch mal zumindest nachdenkenswerte, vielleicht aber auch sogar unangenehme Fragen zugemutet. Kann es sein, dass der Blick für Mission in unseren Gemeinden verloren gegangen ist? Ich könnte auch spitz sagen, dass wir es delegiert haben. Dafür haben wir Missionare, die werden von uns unterstützt. Die sind an vorderster Front. Wir sind die Mäzene, wir geben Geld. Und vielleicht Gebet, okay. haben wir begriffen, dass Mission nicht primär eine Aktion ist oder ein Projekt, eine Veranstaltung ist. Ich karikiere das immer gerne, wenn so die Leute um ein Gemeindehaus oder eine Kirche herum merken, oh, die Leute, die werden mit einmal wieder so freundlich, die haben bestimmt irgendwie so eine Evangelisation oder wie auch immer. Und dann wollen sie was von uns. Gut, wir unterscheiden dann nochmal Evangelisation, Mission, aber ich glaube, da sind die Grenzen sehr wohl fließend. Aber die Begründung für Mission liegt im Wesen Gottes begründet. Gott, der uns Menschen liebt. Gott, der deshalb seinen Sohn zu uns Menschen gesandt hat. Das ist die Uridee. Wissen wir noch, dass Menschen, das hat Rabea, das hast du eben auch, fand ich ganz toll, zum Ausdruck gebracht, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, dass Menschen Jesus brauchen und ich könnte jetzt einmal sagen, wenn wir es ihnen nicht sagen, ist das unterlassene Hilfeleistung, Leute. Aber das klingt mir zu sehr, jetzt packt ihr den Druck aus, jetzt, also ihr müsst ab sofort los, sage ich gleich noch was dazu. Und vielleicht auch ganz persönlich, habe ich da einen blinden Fleck? Sag ich, blende ich das vielleicht aus? Mission ist kein Thema für die anderen, sondern Mission ist ein Thema für uns. Und ich erinnere an die dreifache Ausrichtung unserer Gemeinde. Also wer sich auf den Weg zur Toilette macht, kommt unweigerlich daran vorbei. Es steht an der Wand. Vision der Gemeinde. Sehen wir uns doch das einmal an, was Jesus uns dazu geschrieben hat. Und nicht nur uns, ich tue das schon mal wieder prophylaktisch zur Seite, damit blende ich das aber nicht aus. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Offiziell nur bis Vers 19, aber ich halte mich ja nicht unbedingt immer an irgendwelche Vorgaben, sondern das gehört für mich zwingend unbedingt zusammen. Und diesen Text, den kennen die meisten von uns, aber ob er noch in seiner Brisanz für uns rüberkommt, weil oft rutscht auch dieser Vers oder dieser Abschnitt in eine bestimmte Richtung, Missionsbefehl. Und beim Befehl entweder stehe ich stramm oder ich duck mich weg. Aber ist es meins? Und ich möchte dem einmal nachspüren, was ist das Anliegen Jesu eigentlich dahinter? Warum sagt er das damals? Ich sag mal frech seinen Pappenheimern. Warum, was steckt dahinter? Also, simpel, ganz einfach, aber unwahrscheinlich wichtig. Wer beauftragt? Es macht einen gewaltigen Unterschied, wer uns einen Auftrag gibt. Könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Zu Hause braucht manchmal meine Frau nur anzudeuten, wir brauchen dies oder das müsste noch. Man könnte sagen, das ist so eine indirekte Arbeitsaufforderung. Aber nein, ich weiß, da muss da etwas getan werden. Und wir haben ja das Thema Liebe über diesem Jahr, das sozusagen, ja, das sind Notwendigkeiten. Und manchmal ist das einfach nur, ich kann jemandem etwas abnehmen. Also, wie sieht's aus? Verhält es sich hier vielleicht ähnlich? Diese Worte Jesu haben doch eine Klammer, also der eigentliche Missionsbefehl oder Auftrag. Da gibt es eine Klammer drumherum. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das steht oben drüber und dann unten drunter und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Rahmen sozusagen drumherum und der ist wichtig. Mein Eindruck ist, dass wir oft vor dem Auftrag als solchem zurückschrecken, weil wir genau das nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen, weil wir unseren Auftraggeber, ich sag's mal, nicht ernst nehmen. Jesus Christus, Gottes Sohn, der für uns Menschen als Kind auf diese Erde kommt, in seine Schöpfung hineinkommt, der unter uns Menschen gelebt hat, der sich aus Liebe ans Kreuz hat nageln lassen. Unschuldig noch dazu. Warum? Weil unsere Schuld uns von Gott trennt und alles, was wir unternehmen, endet in der Sackgasse. Das heißt, wir können uns nicht vor Gott entschuldigen. Dafür hat Jesus gelitten, dafür ist Jesus gestorben. Aber Gott hat ihn doch auferweckt, damit Leben da ist. nicht nur damals, sondern als ein Zeichen, sondern damit wir begreifen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Leben in Gemeinschaft mit diesem dreieinigen Gott. Bis, ja unvorstellbar, in alle Ewigkeit. Etwas, das beginnt. Und Jesus will uns vor Augen führen, dass er allein alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wir gucken wie gebannt auf einen Putin, wir gucken auf Kim Jong-un und auf die ganzen Leute, die hier oben stehen. Man regt sich auf über eine Ampelregierung. Ja, ist doch alles schön und gut. Wir leben in dieser Welt. Wir haben mit den Leuten zu tun. Und das ist ernst. Wir haben vielleicht auch unter den Traktoren gelitten die Woche. Auch das mag alles sein. Aber das, was uns hier vor Augen gemacht, ist größer, viel, viel größer. Nur wir haben es selten so im Blick. Gott hat Jesus diese Macht gegeben. Und diese Worte, die werden, da, oder als Jesus da zugange ist, er hat mit Zweiflern zu tun. Da heißt es so, vorher einige aber zweifelten. Sie haben ihre Bedenken. Ihnen fällt es nicht einfach in den Schoß. Sie sind unsicher und Jesus will Mut machen. Und vielleicht brauchst genau gerade du heute Morgen diesen Mut für deine Herausforderung. Vielleicht sind die auch noch an ganz anderer Stelle. Aber doch hinzuhören und zu sagen, Jesus will mir Mut machen, dass da nichts passiert über meine Kräfte, weil er alle Macht hat. Ich habe sie nicht. Und die Grenzen, die merken wir ganz schnell. Wie schnell sind wir ausgepowert und kaputt durch den Alltag, durch die Herausforderung, durch irgendwelche Dinge, die querkommen. Aber welche Konsequenzen hat es für uns, dass Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden? Welche Konsequenzen für deinen Glauben? Welche Konsequenzen für deine Beziehung zu Jesus, für deinen Alltag? Spielt das eine Rolle oder ist das in den Wind gesprochen? Die Frage ist, glaubst du das? Ist das so? Oder müsste ich das mit einem Fragezeichen lesen? Müsste das ganz anders lauten. Vertraust du Jesus oder siehst du nur auf dich selber, auf deine Möglichkeiten, deine Grenzen und sagen, ich kann nicht. Ich halte das nicht für möglich. Und wie oft habe ich das schon gesagt, wenn ich nur auf mich gesehen hätte, ich würde nicht hier vorne stehen. Freiwillig wäre ich nie Pastor geworden. Da hätte ich auch immer gesagt, in guter biblischer Tradition, ein Mose und. Ich kann das nicht, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Das ist meine Seite. Und Gottes Seite sagt, und ich beauftrage dich und ich sorge dafür und das wird. Und du wächst da hinein. Und das ist tröstlich, dann zu erleben, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Auch wenn ich an manchen Stellen immer noch kämpfe. Wow, ja. Und wenn Jesus dann an anderer Stelle in der Apostelgeschichte weiter ermutigt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jetzt könnte ich ja fragen, was heißt für uns Judäa? Was heißt für uns Samarien? Damals war das klar, alles, was so angrenzt. Und an Pfingsten ist dieser Heilige Geist auf die Jünger gekommen. Und das war so, ja, ein Dynamit, da ist etwas in Bewegung gekommen. Es ließ sich nicht mehr aufhalten. Aber das ist ja nicht nur auf die Jünger damals begrenzt gewesen, sondern Paulus schreibt es hier deutlich, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Jeder, der in Beziehung mit Jesus lebt, hat diesen Heiligen Geist. Also was verspricht uns Jesus denn hier eigentlich? Dass er immer an jedem Tag, in jeder Situation bei uns sein wird. Auch da frage ich wieder, glaubst du das allen Ernstes? Oder meinst du, naja, da ist er nicht dabei, wenn ich auf dem Amt bin, wenn ich beim Arzt sitze, wenn ich vor der Herausforderung stehe, wenn ich bei Aldi an der Kasse mich über irgendein Giftzwerg vor mir ärgere oder im Stau stehe und nicht vorwärts komme, eine Prüfung ablegen muss oder im Urlaub, mache ich Urlaub von Gott oder ist er auch da? Wie sieht das aus? Ist Jesus an deiner Seite, in deinem Bewusstsein drin? Der Heilige Geist Gottes lebt in dir, also kannst du hundertprozentig sicher sein, dass Jesus da ist. Alternative wäre, er hat gelogen. Such dir aus, was passt. Also für mich passt das nicht mit dem Lügen. Bleibe ich dran. Also ganz klipp und klar, wer beauftragt? Jesus Christus, Herr der Welt, der kommt wieder und der hat alle Power, alles, was ich mir nur vorstellen kann. Ein zweiter Gedanke, wer wird beauftragt? Klingt einfach. Und vielleicht auch könnten wir genauso schnell wie eben hier Antworten raushauen. Nur, das könnte ein Bumerang werden. Das könnte uns wirklich so explodieren. Damals die Jünger, klar, die haben es gehört, logisch. Mann, gut, ich war nicht dabei. Hey, toll. Oder die Missionare. Gott hat mir nicht die Gabe des Missionars gegeben. Ich bin raus. Auch da, wunderbar. Dann haben wir noch die Pastoren und Hauptamtlichen. Die müssen ja. Echt? Müssen die qua Amt? Oder läuft es nicht doch darauf hinaus, ich auf jeden Fall nicht und ich kann das nicht und ich will das nicht und ich werde das nicht. Und wir können es auch mit moderneren Namen füllen. Ich bin ja kein Billy Graham, ich bin kein Ulrich Parzani, ich bin kein Leo Bigger oder was weiß ich, für Leute, die euch einfallen, wo ihr den Eindruck habt, die können das. Die haben so tolle Worte, das fetzt richtig. Und mich begeistert das auch, wenn du dann Leute erlebst, die können mit anderen ins Gespräch kommen. Nach 5 Minuten sind die spätestens beim Kern. Kann ich nicht. Aber heißt das jetzt, dass das, was wir gehört haben, dass das mir nicht gilt? Oder heißt das nur, dass dieser Stil nicht meiner ist? Dass ich das gar nicht muss, was ich immer meine, zu denken? Ich wurde vorhin wieder auf meine schöne Krawatte angesprochen und dann kam sofort auch der Gedanke, Christian mit den Schafen, ich weiß, worum es geht. Da sage ich, nein, Leute, in der Geschichte oder in dem Text, um den es heute geht, kommt kein einziges Schaf drin vor. Aber mich hat das an etwas erinnert und das hat sehr wohl mit dem Gelesenen zu tun. Und das hat mich herausgefordert. Jesus gebraucht ja dieses Bild vom Hirten und den Schafen, sogar David schon. Und mal ganz einfach dieses Zitat, Schafe vermehren sich durch Schafe und nicht durch Hirten. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Schafe vermehren sich durch Schafe und nicht durch Hirten. Also nicht durch Hauptamtliche, nicht durch Missionare, nicht durch Profis, nicht, sondern durch andere Schafe. Und für uns übertragen, hey, du kannst einladen. Du kannst Menschen in diese Begegnung mit Jesus hineinführen. Vielleicht ist bei manchem auch so, es gibt ja so Karikaturen oder so bestimmte Sätze, die prägen sich ein und die lösen etwas aus. Jeder Christ ein Evangelist. Da geht es bei mir auch hinten hoch, weil dahinter ein gewisses Verständnis steht. Dieser Ausspruch ist richtig falsch oder falsch richtig. Könnt ihr nehmen, wie rum ihr wollt. Der Evangelist hat die Gabe der Evangelisation. Er kann frei und offen mit Menschen ins Gespräch kommen. Ja, aber die Mehrzahl von uns ist kein Evangelist, nicht im Sinne dieser Gabe. Aber wir können von dem reden, was Jesus in unserem Leben bedeutet. Was erlebst du mit Jesus? Wo nimmst du Jesus wahr? Das ist echt und das kann kein anderer. Das genau in dieser Form machen, wie du es tust. So ganz einfach. Es braucht allerdings vielleicht ein paar grundsätzliche Entscheidungen. Und ich reite das heute drauf rum. Vertraust du Jesus? Das ist das Erste für mich. Vertraust du Jesus? Und das Nächste, ich lese uns dazu gleich 2 Bibelstellen zu den nächsten beiden Dingen. Schämst du dich für Jesus? Schämst du dich für das Evangelium? Schämst du dich für die beste Botschaft der Welt? Und dann halte ich die Klappe. Ich muss über viele Sachen nicht reden. Halte ich für unwichtig. Und was ist deine Hoffnung? Paulus schreibt, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, da haben wir sie wieder, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Ich schäme mich nicht, sagt er. Das wäre auch ein Bekenntnis. Wir haben Bekenntnis gesungen, aber ein persönliches Bekenntnis zu sagen, ich schäme mich nicht. Und das andere, das schreibt ein Petrus, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, mit einem ganz wichtigen Nachsatz, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Und das reißt uns den Horizont auf. Wir werden fragwürdig. Und das heißt, können wir so leben, dass andere neugierig werden, dass andere danach fragen, warum wir so sind und so verhalten, wie wir uns verhalten? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Hoffnung? Wofür stehen wir? Woher nehmen wir die Kraft, die Zuversicht? Vielleicht manchmal gerade an schwierigen Stellen. Leben wir so mit Jesus Christus, dass wir uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen können? Und dass wir es dann nicht reduzieren, sondern weil wir einfach wissen, er ist Grundlage, er ist Zentrum, er ist Motivation. Er hat die Priorität in meinem Leben. Wer wird beauftragt? Ja, ganz klar, du und ich auch. Aber nicht qua Amt, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich Nachfolger Jesu bin. Also ganz einfach, das zu erleben. Dann gehen wir ein Stückchen weiter, weil darin kommt ja noch etwas mehr zum Tragen. Worin besteht der Auftrag? Vielleicht ist das, was wir ursprünglich und eigentlich erwartet haben hier, zu sagen, jetzt sag uns doch mal, was ist denn eigentlich Sache hier? Wozu werden wir beauftragt? Und es sind eigentlich zwei einfache Dinge. Eine haben wir hier auch schon mit drauf. Und zwar ganz simpel, geht hin. Geht hin. Was heißt das anderes als in Bewegung zu kommen? Mich aufzumachen, aus meiner Komfortzone heraus, aus meinem wunderbaren, da habe ich gar nicht mehr mein Ohrensessel. Also da rauszugehen und zu sagen, so nichts von wegen Beine nur hochlegen. Ich muss auch mir bei Gott keine Pluspunkte verdienen. All das nicht. Aber es heißt hin zu den Menschen. Oder ich könnte auch sagen, ein offenes Gemeindehaus, eine tolle Veranstaltung, all das ist gut und das hat auch seinen Platz. Aber das allein reicht nicht. Leute, ihr könntet ja kommen, wenn ihr wolltet und ihr etwas finden würdet. Nein, wir können die Gegenprobe für uns, du für dich, ganz einfach machen. Geh durch Stade und ab und an soll es ja passieren, dass Leute auf einen zukommen und einem etwas in die Hand drücken, mit einer herzlichen Einladung. Wie oft bist du mitgegangen? Wie oft bist du dahin gegangen, wozu du eingeladen worden bist? Ich für mich habe festgestellt, äußerst selten. Entweder kenne ich die Person, die mich einlädt, dann werfe ich einen Blick drauf, oder das, worum es geht, ist wirklich etwas, was mir, meinen Neigungen, meinen Interessen entspricht, was da anknüpft. Aber in aller Regel nehme ich es entweder gar nichts an oder Papierkorb. Ganz simpel. Und jetzt dreht das wieder zurück. Was passiert oft, wenn wir wildfremde Leute ansprechen, weil wir vielleicht etwas einfach nur weitergeben wollen? Geht hin, das bedeutet, dass wir Menschen, dass uns, dass dir, dass mir Menschen am Herzen liegen, denen wir die gute Nachricht weitergeben wollen, von uns aus, weil sie ohne Gott verloren gehen. Es bedeutet, dass wir Zeit und Kraft investieren in Beziehungen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Weil das ist etwas, es ist Saat auf Hoffnung, das ist ein Risiko, könnte ich auch genauso gut sagen. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wir können Menschen nicht überzeugen, wir können keine Christen, ich sage das mal, machen. Sagt man ja selber in der eigenen Familie, Gott hat keine Enkelkinder. Das ist ein großes Geschenk, es ist eine Gnade, aber kein Automatismus. Wir können nur Zeugen sein. Und Zeugen müssen etwas gesehen haben, erlebt haben, hören. Erster Johannesbrief steht es am Anfang gleich mit drin, was wir gesehen, was wir gehört haben vom Wort des Lebens. Haben wir das? Dann können wir Zeugen sein. Und jetzt kommt das Entlastendste. Alles andere ist seine Sache. Für alles andere zeichnet sich Gott verantwortlich. Du kannst es nicht machen. Aber das, was du machen kannst, davon reden, das zu leben, dass es sozusagen aus jedem Knopfloch rausguckt. Aber den Rest macht Gott. Und dann kommt dieses andere, ja, vielleicht sagt er, und jetzt, was machst du damit? Macht zu Jüngern. Wie soll ich denn das hinkriegen? Eben sagst du, das kann ich gar nicht. Und jetzt sagst du, ja, Jesus hat aber doch gesagt, ich muss. Tja, was heißt das? Jesus führt das aus. Und insofern bin ich wieder einfach aus der Nummer raus. Ganz einfach. Er sagt, Menschen sollen auf den Namen des Dreieinen Gottes getauft werden. Wann und wie und wo wurden und werden Menschen getauft? Eine Taufe bedeutet damals sichtbare Lebensübergabe an Gott. Mein Leben bekommt ein anderes Vorzeichen. Oder Paulus beschreibt es so toll, in den Tod hineingetauft zu werden. Das alte Leben wird ertränkt. Und du kommst wieder aus dem Wasser heraus, wenn wir Taufe feiern, und zu sagen, es ist noch keiner unten geblieben. Ich habe noch alle wieder rausheben dürfen. Und es wird deutlich, da entsteht, es ist der Startschuss in ein neues Leben mit Jesus Christus. Also nach diesem Ja zu Jesus, rein ins Leben mit Jesus. Das ist das. Also macht zu Jüngern, tauft sie. Da, wo etwas passiert ist, seid da, seid an ihrer Seite, unterstützt sie, helft ihnen in dieses neue Leben hinein. Und das hat eben genauso mit dem Zweiten zu tun. Menschen sollen gelehrt werden. Bei Kindern ist das selbstverständlich, die schicken wir auf eine Schule. Die sollen was lernen und wir freuen uns über jeden Fortschritt, ob das in Mathe ist, ob das in Deutsch ist. Es ist toll, wenn sie sich ausdrücken können. Bei unserem Jakob, wie amüsieren wir uns, wenn von ihm dann manchmal so Formulierungen kommen, dann legst du die Ohren an. Jakob, bist du lieb? Lieb, lieb, lieb. Und dann strahlt er und vorher war er ganz bockig. Ein kleiner Knopf mit Faustdick hinter den Ohren. Aber wie sieht das aus, wenn jemand am Anfang seines Lebens, seines Weges mit Jesus ist? Dann eben halt auch, woher soll er das alles wissen? Er braucht Unterricht, Begleitung, Hilfestellung. Man hat das Katechese genannt, also Unterricht im christlichen Glauben. Denn wer nicht weiß, woran er glaubt, der gewinnt kein sicheres Fundament für sein Christsein. Und wer nicht weiß, wem er folgt, der wird immer wieder in Sackgassen landen oder auch den Falschen auf den Leim gehen. Also sprich Irrlehren, irgendwelchen queren Stimmen, falschen Stimmen folgen. Und deshalb betone ich für mich auch immer wieder aufs Neue, ich bin Azubi. Auch wenn ich schon ganz viele Jahre unterwegs bin mit Jesus, ich möchte, ich will, ich werde und ich muss immer noch lernen. Wie? In und durch Gottes Wort, der Bibel. Sie ist zuverlässiger Maßstab für mein Leben. Aber genauso ist das andere wichtig, in Gemeinschaft mit anderen, die mich sehen, die mich korrigieren, die mich unterstützen, die mich aushalten, die mit mir ringen, all das gehört dazu. All das passt hier rein. Worin besteht der Auftrag? Hinzugehen. Menschen ja sozusagen begleiten, anzuleiten, mit ihnen unterwegs zu sein. All das kann passieren. Lehren und Anleiten zum Glauben kann aber nur der, der selber den Inhalt der Lehre kennt. Wenn ich jemand im Spanisch unterrichten sollte, das wäre ein Fiasko, ich kann es nicht. Da kann nichts bei herauskommen. Also, wenn ich, genauso können wir es im Blick auf den Glauben sagen. Was wäre noch zu diesem Text zu sagen? Im Volksmund gibt es eine Bezeichnung für diesen Text. Matthäi am Letzten, sagt der Volksmund. Matthäi am Letzten heißt aber eigentlich in dem Sprachgebrauch, da geht nichts mehr. Das ist etwas zum Ende. Matthäi am Letzten, das Ende Gelände, würden wir heute vielleicht sagen. Aber hier ist doch genau das Gegenteil der Fall. Hier startet etwas ins Leben hinein. Hier beginnt etwas, ein Auftrag. Jesus geht, das ist so vor seiner Himmelfahrt. Jesus gibt etwas weiter und er möchte, dass in seinem Namen sein Auftrag jetzt nicht Ende Gelände ist, sondern dass dieser Auftrag einen dicken Doppelpunkt bekommt. Hin zu den Menschen und Gott lädt ein. Er lädt ein als der dreieinige Gott, als der Vater, der Schöpfer aller Geschöpfe.
Er lädt ein als der Sohn, Jesus Christus, dessen Liebe zu uns Menschen gebracht wurde und auf diese Liebe hat er sich festnageln lassen. Er lädt ein als der Heilige Geist, der in uns lebt und uns beschenkt mit Gaben, mit Frucht, all das. Und dann kommt mir ein Prophet in den Sinn, ein Jesaja, der wird gefragt, wen soll ich senden, wer ist bereit, Bote zu sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich. Ich bin bereit, sende du mich. Es wäre jetzt gewagt zu sagen, wie sieht das aus, Leute? Wer ist bereit, Jesu Bote zu sein? Nicht Afrika, nicht Asien oder sonst wo, sondern da, wo du Menschen im Blick hast, auf dem Herzen hast, eine Beziehung zu ihnen hast oder vielleicht beginnst. Wir reden oft über Nebensächliches, Belangloses. Warum nicht auch über Jesus? Ich wurde schon gefragt, was dieser Knüppel bedeutet. Habt ihr eine Ahnung, was dieser Knüppel bedeuten könnte? Im anderen Zusammenhang, bitte? Genauso. Das ist der Staffelstab, den Jesus seinen Jüngern hinhält, wo er ihnen sagt, so, geht. Er geht zurück zum Vater, sein Auftrag ist erledigt, aber damit ist das Evangelium nicht erledigt. Sprich, der Staffelstab geht an seine Jünger weiter. Damals und heute? Mir war das zu groß. Aber wer möchte, ich habe euch einen Mini-Staffelstab mitgebracht. Dieser Mini-Staffelstab, der passt in jedes Portemonnaie. Ich verteile den nicht, sondern wenn ihr sagt, ich nehme diesen Staffelstab auf, hier bin ich, Herr, sende du mich, dann könnt ihr einen von mir kriegen. Aber nur so und nicht anders. Damals hat Jesus seine Jünger nicht gefragt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? An anderer Stelle hat er gefragt, wollt ihr auch weggehen? Also es trennt immer ein Stück. Aber ich möchte euch einladen, mutig zu sein und zu sagen, Jesus, ich mache mir Gedanken. Ich bete für Menschen, ich bin unterwegs. Dann sind wir bei Vision for Mission, also Gottes Anliegen zu teilen, Gottes Liebe zu den Menschen zu tragen. Jesus, ich danke dir, dass du damals deine Jünger herausgefordert hast. Und das gilt genauso für uns heute. Du willst uns an deiner Seite haben und du beschenkst uns mit dem Wichtigsten, was es überhaupt gibt. Du bist der Sieger. Und das, was wir weitergeben können, das bist du selber, Liebe in Person. Und das möchten wir. Wir möchten mit dir unterwegs sein. Keine Ware ist so wichtig wie du. Kein Motto ist so wichtig wie das Leben, was du uns Menschen schenkst. Und deshalb bitte ich dich für mich, für uns, um Freimut, um Kraft, dass wir uns auf dich, auf deine Kraft verlassen und nicht auf unsere eigene Kraft und unsere eigenen Möglichkeiten sehen. Spreng du den Rahmen, erweitere du unsere Grenzen hin zu dir und dann zum Segen für Menschen, dass sie gerettet werden. Denn das ist dein Wunsch, dein Wille für uns. In deinem Namen, Jesus. Amen.